Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Alternativlos und außerdem schon längst fertig verhandelt. Das entgegnen Unionspolitiker einstimmig Gegnern der EU-Urheberrechtsreform. Ob sie das genauso sieht, fragen wir gleich eine der härtesten Kritikerinnen der Reform hier bei uns in der Sendung. Zunächst schauen wir aber auf Facebooks Kampf gegen Populismus. Der internationale Siegeszug von populistischen Politikern hat in den letzten Jahren bei vielen für Entsetzen gesorgt. Etwa bei den Wahlen in Brasilien, den USA, Italien oder Österreich. Zurückgeführt wurden diese Wahlerfolge vor allem auch auf die sozialen Medien und darauf, dass diese Falschnachrichten und Desinformationen zu lange ignoriert hätten. Bei der Wahl zum Europaparlament Mitte Mai will sich Facebook diese Vorwürfe nun nicht mehr gefallen lassen und sorgt vor. Wie vielversprechend das ist, darüber berichtet Daniel Buß für uns.
Tessa Lyons ist bei Facebook zuständig für den Newsfeed, also dafür, nach welchen Regeln den Nutzern die Posts ihrer Kontakte angezeigt werden. Die Managerin aus der Konzernzentrale in Kalifornien kümmert sich darum, dass Nutzerinnen und Nutzern weder Hass entgegenschlägt noch Falschnachrichten. Das hat lange eher mäßig geklappt. Lyons räumt ein, dass Facebook bei den US-Wahlen die Bedrohungslage unterschätzt habe, für sie ein Fehler. Bei einem Besuch im Berliner Büro von Facebook sagte Lyons, jetzt bei der Europawahl sei Facebook aber ganz anders vorbereitet.
Wir sind viel weiter, als wir es vor 2 Jahren waren. Für die Wahlen des Europaparlaments tun wir noch mal mehr,
sagt die Managerin und kündigt eine spezielle Sicherheitszentrale für Europa in Dublin an.
Wir setzen diese Zentrale gerade ein mit Datenexperten, Wissenschaftlern, Ingenieuren, Rechercheuren. Sie werden Gefahren identifizieren und handeln, nicht nur innerhalb von Facebook. Sie werden auch mit Regierungseinrichtungen zusammenarbeiten, etwa dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Der Kontakt zu den Sicherheitseinrichtungen ist für Facebook ein Instrument im Kampf gegen Desinformation, genauso wie der Kontakt zu Medien. Dafür kauft sich Facebook Expertise ein. 43 Medienorganisationen checken heute für Facebook Inhalte. Facebook nennt sie Partner. Nach der amerikanischen Associated Press und der Agence France-Presse wird nun auch die deutsche Presseagentur Faktenchecker für den Internetkonzern. Das macht dpa in erster Linie, um Geld zu verdienen.
Einerseits ist es natürlich ein Business, was wir betreiben und was wir auch ausbauen wollen,
sagt Agentursprecher Jens Petersen. Andererseits spüre auch dpa eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung und wolle sich dort engagieren, wo viele Nutzerinnen und Nutzer seien.
Wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass unabhängige Faktenchecker Behauptungen oder Falschinformationen unter die Lupe nehmen und dabei helfen und dabei mitarbeiten, dass die Verbreitung dieser Falschinformationen nach Möglichkeit eingedämmt wird.
Wie viel Facebook seinen Dienstleistern bezahlt, behalten der Internetkonzern und seine Faktenchecker für sich. Dem Vernehmen nach geht dpa aber davon aus, dass 3 Mitarbeiter in Vollzeit mit Faktenchecks beschäftigt sein werden. Die Agentur werde ihrem Sprecher zufolge genauso unabhängig über Facebook schreiben wie bisher. Immerhin beschäftige dpa auch Medienredakteure, die unabhängig und kritisch über Verlage und Rundfunkanstalten berichteten, die zugleich Kunden seien. In Deutschland hatte das gemeinnützige Recherchebüro Korrektiv vor bald 2 Jahren mit dem Faktencheck für Facebook begonnen. Die Bedingung von Korrektiv war freie Hand bei der Themenwahl. So läuft es jetzt auch zwischen Facebook und dpa, sagt Agentursprecher Petersen.
Wir haben sozusagen Zugriff auf ein, ich nenne es mal, Datenpool bei Facebook, in dem verdächtige Informationen landen. Das schauen wir uns an und können dann eben selbst entscheiden, welche Fact-Checks wir machen.
Markiert ein Faktenchecker einen verlinkten Beitrag auf Facebook als Falschnachricht, benachrichtigt Facebook den Autor des markierten Eintrags. Der kann Widerspruch einlegen. In keinem Fall aber löscht Facebook erkannte Falschnachrichten. Der Algorithmus sorgt allerdings dafür, dass Falschnachrichten kaum mehr angezeigt werden, erklärt Facebook-Managerin Lyons.
Wenn ein Artikel erstmal von einem Faktenchecker als falsch markiert wurde, wird er bis zu 80% seltener angezeigt als davor. Und die Markierung des Faktencheckers hat nicht nur Auswirkungen auf diesen einen Eintrag. Wir markieren damit auch alle anderen Seiten, die diesen Artikel verbreitet haben.
Dazu kommt künstliche Intelligenz, also Programme, die selbstständig lernen. Facebook setzt sie einerseits ein, um immer neue Einträge zu erkennen, die Falschnachrichten sein könnten, neues Material für die Datenbank, an der die beauftragten Faktenchecker hängen. Andererseits identifiziert Facebook automatisiert Profile, die vermutlich Fakes sind, und so vor allem mögliche Absender von Desinformation.
Wir löschen Millionen Fake-Accounts jeden Tag. Im dritten Quartal 2018 haben wir 750 Millionen Fake-Accounts gelöscht. Allein in diesen 3 Monaten weltweit.
Vieles spricht also dafür, dass Facebook tatsächlich etwas unternimmt, damit dunkle Kräfte keinen allzu großen Einfluss mehr haben auf Wahlen. Nicht zuletzt mit der Hilfe klassischer Medien wie nun auch dpa. Doch genauso wie Facebook etwas tut, dürften sich auch die Angreifer bewegen. Der Kampf gegen Desinformation, ein Katz-und-Maus-Spiel.
Facebook sucht sich deswegen Hilfe, unter anderem bei der Nachrichtenagentur dpa. Daniel Buß war das. Kaum ein europapolitisches Vorhaben ist in Deutschland derzeit so umstritten wie die EU-Urheberrechtsreform. Tausende gingen in den letzten Wochen dagegen auf die Straße. Und genau deswegen werfen nun eine Woche vor der Abstimmung die politischen Schwergewichte der Union nochmal all ihr Gewicht für die Reform in die Waagschale. So warnte CDU-Europapolitiker Axel Voss am Montag erneut vor einem Scheitern der Reform und sprach von einer Machtprobe zwischen Demokratie und amerikanischen Online-Anbietern. Bundeskanzlerin Angela Merkel flankiert, Zitat, wir wollen doch das Internet nicht beschneiden. Wer etwa bei Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Musik hören wolle, müsse dafür aber eben auch bezahlen. Darüber spreche ich jetzt mit einer Kritikerin der Reform, der Europapolitikerin Julia Reda. Sie ist Mitglied der Piratenpartei und stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Guten Tag.
Hallo.
Frau Reda, Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte die EU-Urheberrechtsreform bei einem Besuch im Bremer Hafen jüngst mit den Worten, auch im Internet müsse die geistige Tätigkeit noch irgendetwas bedeuten. Sind Sie da anderer Meinung?
Auch heute schon gilt das Urheberrecht im Internet. Was durch diese Reform geändert werden soll, ist, dass Plattformen verhindern müssen, dass Urheberrechtsverletzungen überhaupt geschehen. Und das ist letzten Endes nur durch große Einschränkungen der Grundrechte möglich, die auch zum Beispiel vom Bundesdatenschutzbeauftragten oder vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit kritisiert werden.
Im Zentrum der Kritik, Sie sprechen es gerade schon an, steht Artikel 13, die Befürchtungen unter Gegnern der Reform sind groß, dass der Paragraph Tür und Tor öffnen könnte für Upload-Filter und damit für die Implementierung einer technischen Struktur, die in den falschen Händen eine umfassende Zensur im Internet ermöglicht. CDU-Europapolitiker Axel Voss, der die Reform federführend ausverhandelt hat, teilt diese Sorgen allerdings nicht. Er glaubt,
dass man hier auch eine entsprechende Verpflichtung durchaus einführen kann, ohne dass sich das Internet angeblich so verändern würde.
Sie widersprechen Voss hier deutlich. Wieso?
In den letzten Stunden der Debatte führt Herr Voss jetzt diese Idee ein, dass man den Plattformen ja Lizenzen anbieten kann und sie dann nicht filtern müssen. Das ist eine Idee, die wir in den Debatten immer wieder vorgebracht haben, die er aber abgelehnt hat. Tatsächlich steht im Text, die Plattformen müssen versuchen, Lizenzen für alle möglichen Inhalte zu bekommen, aber die Rechteinhaber müssen den Plattformen überhaupt keine Lizenzen anbieten. Das heißt, es reicht, dass ein einziger Rechteinhaber sagt, ich möchte keine Lizenz anbieten, ich bestehe darauf, dass meine Inhalte gefiltert werden. Und natürlich wird es solche Rechteinhaber immer geben. Man denke nur zum Beispiel an die Hollywood-Studios, die nicht wollen, dass ihre Filme auf Plattformen auftauchen. Und deshalb wird es keine Möglichkeit für Plattformen geben, auf Upload-Filter zu verzichten.
Axel Voss wirft Ihnen ja vor, zu kritisieren, aber sich einfach nicht früh genug eingebracht zu haben in den Prozess. Sie sagen jetzt, dieser Vorschlag mit den Lizenzen kommt eigentlich von Ihnen.
Das ist richtig. Ich habe seit Jahren verschiedenste Vorschläge gemacht, wie man dazu kommen kann, dass große Plattformen wie YouTube oder Facebook mehr an die Urheber bezahlen, ohne dabei auf Uploadfilter zurückzugreifen und ohne kleine Plattformen einzuschränken, die den Urhebern eigentlich nützen. Und alle diese Vorschläge wurden seit Jahren abgelehnt. Selbst als das Europaparlament im letzten Sommer gegen den ersten Entwurf von Axel Voss gestimmt hat, hat er das leider nicht zum Anlass genommen, mit mir und mit anderen Kritikern einen fairen Kompromiss zu finden, sondern stattdessen die Kritiker zu diskreditieren.
Sind Sie dann zufrieden damit, dass die CDU zumindest in Deutschland rechtliche Regelungen einführen will, die diesen Upload-Filtern einen Riegel vorschiebt?
Der Vorschlag der CDU ist eine absolute Nebelkerze. Zunächst mal ist er europarechtlich überhaupt nicht erlaubt. Außerdem, wenn das ginge, also wenn es tatsächlich möglich wäre, in Deutschland so eine Pauschallizenz einzuführen, dann müssten alle Inhalte, die von außerhalb Deutschlands hochgeladen werden, automatisch geblockt werden. Das heißt also, auf einen Verzicht von Uploadfiltern würde es nicht hinauslaufen, sondern nur deutsche Inhalte, die in Deutschland hochgeladen wurden, wären möglicherweise von dieser Pauschallizenz abgedeckt. Und das führt zu einer weiteren Zersplitterung des Internets und einer fehlenden Möglichkeit für grenzübergreifende Kommunikation.
Wo sehen Sie denn noch Spielräume, den Reformentwurf auf europäischer Ebene zu verändern?
Für Veränderungen am Text ist es jetzt gewissermaßen zu spät, wenn man die Richtlinie noch vor der Europawahl verabschieden will. Und es gibt ja durchaus positive Aspekte der Richtlinie, was den Bereich der Bibliotheken und Archive angeht oder auch was die Rechte von Urhebern gegenüber Verlegern angeht. Und diese positiven Aspekte der Reform sollte man, denke ich, verabschieden und die kontroversesten Aspekte streichen.
Gibt es Ihrer Meinung nach denn für eine Streichung der entsprechenden Passagen derzeit eine Mehrheit?
Ich glaube, dass eine Mehrheit für die Streichung von Artikel 13 durchaus in Reichweite ist. Es haben schon viele Abgeordnete versprochen, dass sie Artikel 13 nicht zustimmen werden. Und auch im September, als die ursprüngliche Position des Parlaments verabschiedet wurde, war die Abstimmung zu Artikel 13 sehr knapp. Und damals waren Kleinunternehmen noch vollständig von der Regelung ausgenommen, während das jetzt nur noch für Kleinunternehmen gilt, die jünger als 3 Jahre sind. Also in mancherlei Hinsicht wurde der Text sogar verschärft, obwohl er schon beim letzten Mal kaum eine Mehrheit gefunden hat.
Zur Kritik an der EU-Urheberrechtsreform Julia Reda, Piratenpolitikerin und stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Populistische Politiker, sie erinnern sich an das Thema bereits zum Anfang unserer Sendung. Als einer von ihnen gilt auch der ultrarechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Genau wie sein großes Vorbild US-Präsident Donald Trump hat er seit Amtsantritt vor allem durch Kontroversen auf sich aufmerksam gemacht. Auch die Presse sieht er heute mehr denn je als Feind. Vor wenigen Tagen erst beschuldigte er über Twitter eine Journalistin einer der auflagenstärksten Zeitungen Brasiliens, sie bezwecke durch ihre Berichterstattung seine Amtsenthebung. Der Tweet des Staatschefs löste eine Welle des Protests aus. Viktoria Eglau informiert über die Reaktionen und über die schwierige Arbeit der Journalisten in der Ära Bolsonaro.
Die Journalistin, die von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro auf Twitter attackiert wurde, hatte über ein für die Präsidentenfamilie unbequemes Thema berichtet: die verdächtigen Finanzbewegungen des ehemaligen Chauffeurs von einem der Söhne des Staatschefs, Flávio Bolsonaro, der auch Senator ist. In dieser Angelegenheit ermittelt die brasilianische Justiz. Präsident Bolsonaro warf der Reporterin vor, sie strebe ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn an. Er postete auch ein schwer verständliches Audio, in dem die Journalistin auf Englisch ihre Berichterstattung erläutert. Brasiliens Vereinigung für investigativen Journalismus, Abrachi, verurteilte den Präsidenten-Tweet umgehend in einer gemeinsamen Erklärung mit der Nationalen Anwaltskammer.
Bolsonaro schreibt, die Journalistin wolle das Leben seines Sohnes ruinieren und seine Amtsenthebung erreichen. Aber nichts davon hat sie gesagt. Außerdem ist das Audio offenbar bearbeitet worden. Wir halten es für schlimm, dass der Präsident eine Nachricht verbreitet, die auf falschen Informationen beruht,
sagt die Geschäftsführerin von Abrashi, Cristina Saha. Die Zeitung O Estado de São Paulo stellte klar, ihre Reporterin habe keinesfalls die Absicht geäußert, die Regierung oder den Präsidenten zu ruinieren. Sie habe lediglich gesagt, der Fall der verdächtigen Finanzbewegungen könne Bolsonaro gefährlich werden. Das Audio der brasilianischen Journalistin, verbunden mit Kritik an ihrer Berichterstattung, war zuerst in einem Blog unter dem Dach der französischen Internetzeitung Mediapart veröffentlicht worden. Mediapart distanzierte sich von dem Post, nachdem Bolsonaro ihn für seine Medienschelte benutzt hatte. Dass der Präsident seine Machtposition nutze, um die Presse einzuschüchtern, sei besonders schwerwiegend, meint Cristina Saha von Brasiliens Vereinigung für investigativen Journalismus.
Wenn Politiker das tun, schaden sie nicht nur den Medien, sondern auch der Demokratie und der Gesellschaft, die ein Recht darauf hat, informiert zu werden.
Wegen seiner Verbalattacken gegen den Journalismus war Jair Bolsonaro bereits im Wahlkampf aufgefallen. Aber seit er in Amt und Würden ist, übt er sich keineswegs in Zurückhaltung. Im Durchschnitt kritisierte der Präsident bisher alle 3 Tage die Presse. Einige seiner Regierungsmitglieder eifern ihm nach. Anfang März zeigte Bolsonaros Umweltminister Ricardo Salles auf Twitter seinen Ärger über eine kritische Kolumne der Deutschen Welle, indem er an die Verbrechen der Nazis erinnerte. Für die Lateinamerika-Korrespondentin der Zeitung Folha de São Paulo, Silvia Colombo, ist es ein Krieg, den Bolsonaro gegen die Medien führt.
Aber meine Zeitung hat von Anfang an gesagt, wir sind nicht im Krieg mit Bolsonaro. Das ist nicht unsere Rolle. Unsere Rolle ist der kritische Journalismus.
Gegen Folha de São Paulo hat der Präsident geklagt, weil das Blatt während des Wahlkampfs berichtet hatte, Unternehmen hätten eine Kampagne Bolsonaros mit Falschnachrichten per WhatsApp finanziert. Journalistin Colombo sieht die Pressefreiheit in Gefahr, weil Bolsonaros Regierung den Journalismus demoralisieren wolle und den Zugang zu Informationen erschwere.
Er hat mehrmals gesagt, dass er nicht mit der Presse sprechen will, sondern über die sozialen Netzwerke. Und die großen Zeitungen haben oft keinen Zugang zu Regierungspressekonferenzen.
Trotz der Angriffe und Hindernisse, die Medien ließen sich bisher nicht einschüchtern und übten auch keine Selbstzensur, meint Silvia Colombo von Folha de São Paulo.
Im Gegenteil, die Journalisten wollen darüber informieren, was passiert.
Trotz massivem Gegenwind lassen sich Journalisten in Brasilien nicht den Mund verbieten, Victoria Egglau berichtete. Menschen nicht ausschließen, sondern möglichst barrierefrei und inklusiv mitnehmen. Das ist das Kernanliegen des Deutschen Hörfilmpreises. Wie man blinden und sehbehinderten Menschen einen sinnlichen Zugang zu Dokumentationen und Fernsehfilmen eröffnet. Zum Beispiel so.
Die Traditionen von Kichnu haben Jahrhunderte überlebt.
Eine alte Frau fährt auf einem Fahrrad vorüber und winkt. Auf dem Meer lässt ein Fischer ein Netz ins Wasser.
Hier bleiben die Menschen unter sich und sind Fremden gegenüber sehr vorsichtig.
An einem Maschendrahtzaun füttert ein blondes Mädchen ein Schaf. Auf einem Fest tanzen junge Frauen in Trachten miteinander. Lächelnd nähert sich die Blonde auf dem Motorrad.
Ein Auszug aus der MDR-Dokumentation Ein Jahr auf Kichnu, nominiert für den Deutschen Hörfilmpreis, der heute Abend verliehen wird. Für uns Anlass, um einen kritischen Blick auf das Hörfilmangebot in Deutschland zu werfen. Wie gut und inklusiv sind öffentlich-rechtliche und private Programme in diesem Bereich überhaupt aufgestellt? Darüber spreche ich jetzt mit Bernd Benecke. Er ist Hörfilmredakteur beim Bayerischen Rundfunk und Lehrbeauftragter für Audiodeskription an der Universität des Saarlandes. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Bevor wir gemeinsam auf die Zahlen schauen, beschreiben Sie uns doch zunächst einmal, was für einen gut gemachten Hörfilm zu beachten ist. Eben haben wir schon ein Beispielauszug gehört.
Genau, also man hat, das war jetzt ein schönes Beispiel für eine Dokumentation, wo eben auch das Problem ist, da gibt es schon einen Sprecher. Das heißt, wenn ein Hörfilmsprecher, eine Hörfilmsprecherin dazukommt, dann muss sie sich mit der bestehenden Stimme so eine Art Ballspiel liefern. Also muss Informationen, die aus dem Bild kommen und die verbalen Informationen aus der Sprache Wenn da was fehlt, dann muss es dazugegeben werden. Das heißt, das Ganze muss insgesamt für die Blinden ein geschlossenes Bild ergeben und das Verständnis möglich machen.
Das Hörfilmangebot hat deutlich zugenommen. Von anfangs nur 8 Sendetermin im Jahr 1997, als das Ganze gestartet ist, bis hin zu ca. 20 Sendeterminen pro Tag heute. Hinzu kommen viele Kinofilme und Filme auf DVD. Sind das Zahlen, die Sie zufrieden stimmen?
Zufrieden, ich weiß ich nicht. Da ist natürlich immer noch Luft nach oben, aber ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, was wir insbesondere seit 2013 haben. Man muss aber auch sagen, dass was Fernsehen angeht, betrifft es im Augenblick nur die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also die Privatsender halten sich da ganz raus. Das geht eigentlich nicht mehr. Sie werden jetzt auch so ein bisschen an der Seite überholt von den Streamingdiensten. Netflix, Amazon bieten Audiodeskription. Nicht im großen Maße, aber immerhin an, es wird immer mehr. Aber auf Audiodeskription bei RTL Pro7 warten wir bis heute vergeblich. Und das ist natürlich kein Zustand.
Ihrer Meinung nach ist also gerade das öffentlich-rechtliche Programm da besonders gut aufgestellt? Das soll jetzt nicht unbedingt eine Werbeveranstaltung
werden. Nein, soll es gar nicht werden. Natürlich wissen wir auch, dass da noch viel zu machen ist. Aber wenn Sie zum Beispiel das erste Programm nehmen, also was wir jetzt alle von der ARD beliefern, da haben wir am Hauptabend im Grunde 53%, glaube ich, ist die aktuelle Zahl aller Sendungen, haben Audiodeskription. Das heißt, wir decken alles das ab, was eine Audiodeskription benötigt. Also Fernsehfilme, Dokumentationen. Es gibt Live-Audiodeskription für Shows und für Sport. Was halt tatsächlich ausbleibt, sind Nachrichtensendungen. Da wird es aber von der Zielgruppe auch gar nicht verlangt, sind Talkshows. Das heißt, das ist für uns eigentlich das Maximum, was geht. In den regionalen Programmen ist sicherlich noch einiges zu tun. Immer auch eine finanzielle Frage, also was will man und wo liegen die Schwerpunkte. Wir stehen da aber auch immer im Kontakt mit den betroffenen Verbänden. Ich will nicht sagen, dass wir haben nicht die 100%ige Inklusion und das Maximum erreicht, aber gerade in den letzten Jahren, seit 2013, ist das schon beeindruckend viel geworden.
Das Jahr 2013, das war so ein Jahr, in dem der damalige Staatsminister und Beauftragte für Kultur und Medien Bernd Naumann angekündigt hat, dass Filmförderung an die Barrierefreiheit gekoppelt werden soll. Genau. Er ist mittlerweile Präsident der Filmförderungsanstalt. Ist es diese Förderbedingung, die dazu geführt hat, dass mittlerweile in Deutschland ein ganz gutes Angebot vorhanden ist?
Also das ist natürlich, in der Theorie ist es super. Tatsächlich jeder Film, der in Deutschland Förderung bekommt, und das sind so ziemlich alle, muss schon zum Kinostart eine Audiodeskription haben. Das Ganze hat nur leider einen kleinen Pferdefuß. Man hat bei dieser Vorgabe nicht darauf geachtet, dass das auch wirklich bei den Blinden ankommt. Das heißt, die wenigsten Kinos haben eine Ausstattung, damit man diese Audiodeskription auf der Filmkopie auch wirklich empfangen kann. Die einzig wirklich praktikable Möglichkeit ist eine App für das Smartphone, wo man sich die Audiodeskription vorher runterlädt und sie dann im Kino sich mit dem Film synchronisiert, was super funktioniert. Das kostet aber auch wieder extra Geld. Das müssen die Produzenten nicht machen. Deswegen gibt es leider viele Audiodeskriptionsfassungen von Kinofilmen, die im Regal verstauben und nie die Zielgruppe erreichen.
Sagen Sie uns doch noch ganz kurz als letzte Antwort, welche Veränderungen würden Sie sich wünschen, um blinde und sehbehinderte Menschen noch besser einzubinden ins Programm?
Also das mit dem Kino finde ich ein ganz, ganz großes Manko. Da müssen wir auch gemeinsam mit den Verbänden, und wir Sender sind oft Co-Produzenten, da müssen wir dran arbeiten, dass wenn Arbeit gemacht wird und Geld investiert wird dafür, dass das auch die Zielgruppe erreicht. Und das ist leider in einigen Punkten einfach nicht der Fall.
Bernd Benecke, Hörfilmredakteur beim Bayerischen Rundfunk und Lehrbeauftragter für Audiodeskription an der Universität des Saarlandes. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Wiederhören.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin aus Husum. Mein Name ist Jörg von Berg. Ich bin Redakteur der Kreisredaktion der Husumer Nachrichten. Wir machen in unserem Regionalteil morgen eine größere Geschichte unter dem Motto, wie das Klima zu retten ist. Das ist die Schlagzeile. Der Artikel beschäftigt sich mit einer großen Messe der New Energy Husum. Da geht es um klimaeffizientes Bauen, Wohnen, Sanieren, Elektromobilität. Und ein großer Schwerpunkt ist die Wasserstofftechnologie. Windkraftnutzung haben wir in Nordfriesland ja en masse. Und da gibt es ganz viele spannende Ansätze in der Region.
Das war's mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um die Arroganz der Macht. Genau das thematisiert nämlich die tschechische Literatur auf der Leipziger Buchmesse. Das also gleich mit Angela Gutzeit im Büchermarkt. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.